Was sind eigentlich die schwersten, die schwierigsten Worte, die ihr so im Alltag benutzt oder die ihr kennt? Was fallen euch für schwierige Worte ein? So ganz lange, unaussprechliche, gar nichts. Nicht jetzt schon alles verraten. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Zum Beispiel, also die deutsche Sprache ist ja bekannt für so ganz lange Worte mit so ganz schwierigen Sinnzusammenhängen. Was habe ich hier gefunden? Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Da würde jeder Brite oder Amerikaner würde einen angucken. Bitte was? Oder Arbeitsunfallversicherungsgesetz. So ganz komplizierte, schwierige Worte. Und ich bin mir sicher, in eurem beruflichen Umfeld habt ihr auch solche, oder? Was fällt euch da ein? Das kann ich jetzt leider nicht wiederholen. Isen, Boom, Bone. Ich lasse das lieber, aber das klingt lang und kompliziert, absolut. Schrankenwärter? Ach so, das ist das. Ach, das. Echt? Wäre ich nicht drauf gekommen. Danke dir. Also es gibt so ganz komplizierte Sätze. Und wir haben früher immer gewitzelt, mein Bruder ist Steuerfachangestellter, dass wir immer gesagt haben, die ersten Worte, die Kinder lernen, sind auch sowas wie Lohnsteuerjahreserklärung oder sowas. Da stecken einfach so viele Sachen drin, gerade wenn es um Gesetze geht und irgendwelche Geschichten. Was habe ich hier noch gefunden? Finanzdienstleistungsunternehmen, da ist ja die deutsche Sprache bekannt für. Ne? So ganz kompliziert, verschränkte Sätze, Worte und so weiter. Manchmal schwierig. Und wie gesagt, so die Briten und Amerikaner, die hängt man da ganz schnell mit ab. Aber im Deutschen gibt es aber auch Sätze und Worte, die sind eigentlich sind die ganz simpel. Eigentlich sind die so, total simpel auszusprechen, die kennen wir alle und wissen auch, was damit gemeint ist. Und doch sind es, glaube ich, oder wahrscheinlich die schwersten Sätze, die unser deutscher Sprachgebrauch kennt. Obwohl sie ganz simpel sind. Also schwer, aber doch simpel. Und Joachim, du hast gerade schon gepetzt. Wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen. Was könnten das für Sätze sein, die eigentlich ganz simpel, aber doch die schwersten überhaupt sind? Ich liebe dich. Auch ein schöner Gedanke. Ja. Den meinte ich jetzt nicht, aber ja. Der ist auch eigentlich ganz simpel und doch kommt er einem manchmal schwer über die Lippen. Es tut mir leid. Das war falsch von mir. Ich bitte um Entschuldigung. Oh ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und einen habe ich mir noch aufgeschrieben dazu. Ich brauche Hilfe. Das sind, glaube ich, oder das glaubt nicht nur ich, also das sagen auch andere, die schwersten Sätze in unserem deutschen Sprachgebrauch. Eigentlich ganz simpel, kennen wir alle, wir wissen, was damit gemeint ist, und doch sind es so die schwersten, die wir kennen. Warum? Naja, weil ich dann, wenn ich diese Sätze sage und ausspreche, etwas von mir preisgebe, was vielleicht ausgenutzt werden könnte. Weil ich etwas von mir preisgebe, was vielleicht sensibel ist. Ganz intim. Wenn ich sage, ich brauche Hilfe, dann sage ich ja jemandem, ich kann nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin am Ende meines Wissens angelangt. Ich brauche Hilfe. Könnte man ja als eine Form von Schwäche interpretieren. Oder genauso, wenn ich sage, das tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Könnte ja, so im ersten Blick, könnte man das als Schwäche interpretieren. Und was war das andere? Ich brauche Hilfe. Ah ja, genau. Einen Satz habe ich mir noch aufgeschrieben. das hat mich verletzt. Jemandem anderen sagen, das hat mich verletzt. Wichtig, nicht sagen, du hast mich verletzt. Das funktioniert einfach. Das ist ganz leicht gesagt. Zu sagen, ja, du hast Schuld, du hast mich verletzt. Das ist nicht so schwer. Aber zu sagen, das hat mich verletzt. Da ist das Schwierige auch noch dran, genauso wie bei den anderen Sätzen auch, dass ich ja erstmal auf mich selber hören muss. Und erstmal selber registrieren muss, oh, da ist irgendwie was. Das fühlt sich jetzt gar nicht so gut an. Und dann nicht zu sagen, du bist doof, sondern einfach nur sagen, das hat mich verletzt. Weil dann hat der andere die Chance zu sagen, oh, das tut mir leid, das wollte ich ja gar nicht. Das war ja anders gemeint. Und ich stelle heute Morgen noch eine These auf, die uns heute und auch am kommenden Sonntag begleiten wird. Ich stelle die These auf, dass diese Sätze, die wir gerade so zusammengetragen haben, die ich gerade noch mal sagte, also ich hatte mir aufgeschrieben, ich brauche Hilfe, das hat mich verletzt und es tut mir leid. Und das andere, was ihr auch noch gesagt hattet und im Sinn hattet, diese Sätze zeichnen einen Jünger Jesu aus. Diese Sätze zeichnen einen Jünger Jesu aus. Nicht nur. Da gibt es noch mehr, was einen Menschen auszeichnet, der mit Jesus unterwegs ist und ihm nachfolgt. Aber ich glaube auch diese Sätze. Dass ein Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, in der Lage ist und die Kraft hat, die innere Sicherheit und vor allem die innere Freiheit zu sagen, das tut mir leid oder das hat mich verletzt. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach. Weil es so mehr oder weniger direkt in der Bibel steht. Ein Vers soll uns heute auch in der kommenden Woche begleiten. Das ist ein Vers aus dem Epheserbrief. Aus dem 4. Kapitel, Epheser 4, Vers 2. Das ist ein Brief, wo Paulus ganz viel weitergibt an die Gemeinde in Ephesus, wie es denn eigentlich geht, Gemeinde zu sein in der Welt, in der sie gerade leben, in der Gesellschaft, in der sie sind und wie sie es gemeinsam hinbekommen, Gemeinde zu sein. Und da sagt er ganz klar und schreibt, wenn ihr Christus habt und wenn ihr euch taufen lasst und so weiter und den Heiligen Geist bekommt und in Gemeinde seid, dann lebt ihr anders als vorher. Und dann lebt ihr anders als die Menschen um euch drumherum. Dann gibt es Dinge, die euch unterscheiden. Und vor allem auch im Verhalten lebt ihr dann anders. Und man könnte es einerseits lesen, was Paulus da schreibt an vielen Stellen, als so ein Appell. So der erhobene Zeigefinger und der sagt, na, aufpassen. Ich glaube, an vielen Stellen kann man es vielleicht besser lesen als eine Zusage. Dass er sagt, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, wenn ihr ihm nachfolgt und den Heiligen Geist habt, dann wird das so sein. Oder zumindest gibt es dann die Möglichkeit dazu. Aber schauen wir mal drauf. Epheser 4, Vers 2, was Paulus da sagt, ganz am Anfang von dem Kapitel. Da beschreibt er das nämlich, wenn er so startet ins 4. Kapitel, wo es ganz viel drum geht, was heißt denn eigentlich Glauben und vor allem miteinander Glauben leben. Da sagt er ganz klar, seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich, habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Aber da steht ja jetzt gar nichts von den Sätzen, die ich gerade gesagt habe, oder? Doch. Indirekt. Denn diese Sätze, auf die ich gerade eingegangen bin, ganz am Anfang, die stehen da zwischen den Zeilen mit drin. Denn einfach nur zu sagen, ja, begegnet euch freundlich, ne, seid nett miteinander, habt Geduld und so und ertragt euch in Liebe, könnte man ja so stehen lassen. Aber das muss ja gefüllt werden. Das braucht ja zwischen den Zeilen irgendwie Futter. Wie funktioniert das denn? Unter anderem mit diesen Sätzen. Es tut mir leid. Das war ein Fehler von mir. Ich wollte dich nicht verletzen. Ich hatte was anderes damit im Sinn. Und der andere sagt, ja, aber das hat mir irgendwie wehgetan. Ich glaube, nur so ist das überhaupt möglich, was Paulus da schreibt. Als Aufforderung, als Anforderung, Appell und gleichzeitig auch als Möglichkeit, dass er sagt, wenn ihr Nachfolger Jesu seid, dann wird das möglich sein. dann wird das gehen, weil er euch die Kraft und die Möglichkeiten dazu gibt. Und darum soll es heute und auch am kommenden Sonntag noch gehen. Was heißt das denn? Wie funktioniert das? Und vor allem, was muss ich machen, damit das geht, damit das möglich wird? Und dazu ein Gedanke aus dem Alten Testament. Es gibt, du kannst den Epheser erstmal wieder runternehmen, danke dir. Es gibt im Jüdischen eine ganz spannende Tradition. Und zwar im Rahmen des Sedarfestes am Anfang des Pessach. Also Volk Israel feiert das Pessachfest, den Auszug aus Ägypten, die Landnahme, also sie kommen nach Israel, sie sind befreit und so weiter. Das wird gefeiert am Pessachfest und am ersten Abend dieses Festes gibt es die Tradition, dass man sich im Familienkreis zusammensetzt und miteinander isst. Und da gibt es dann so eine ganz exakte Liturgie, wie das abläuft und was da gemacht wird, was gegessen und was getrunken wird. Und da gibt es dann 4 Gläser mit Wein oder Becher, Kelche. 4 Kelche mit Wein. Die werden über den Abend verteilt miteinander getrunken. Und diese 4 Becher, die stehen für die 4 Erlösungsverben im Alten Testament. Genauer gesagt im Exodus. Im Buch Exodus, im 6. Kapitel, begegnen uns die. Und da gibt es 4-mal eine Erklärung über den Auszug aus Ägypten. Gott erklärt Mose, was er dem Volk weitergeben soll und sagt, ich werde euch aus Ägypten herausholen. Und dieser Text, bringen wir uns mal dran, aus Exodus 6, die Verse 6 und 7, da heißt es, darum sage zu den Israeliten, also das sagt Gott zu Mose, ich bin der Herr, ich werde euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten führen, aus dem Sklavendienst werde ich euch befreien, mit erhobenem Arm werde ich euch erlösen und mit Ägypten hart ins Gericht gehen. Gib uns den 7. auch noch direkt. Euch aber werde ich als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich werde euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten führen. Diese 2 Verse. Die jüdische Tradition nimmt da 4 Verben der Erlösung raus. Gib uns den 6. doch nochmal drauf. Hier wird quasi 2-mal gesagt, ich werde euch erlösen. Ich hole euch da raus, aus Ägypten und vom Sklavendienst und. Ich werde euch befreien. Und das sagt er mehrmals, nicht nur einmal. Ja, alles gut, ich hole euch raus, fertig. Nein, Gott wird hier gleich mehrfach zitiert, dass er sagt, ich hole euch raus, ich werde euch befreien, ich werde euch erlösen. Und diese jüdische Tradition in diesem Sedarfest ordnet 2 dieser 4 Kelche Wein diesem Vers zu. Der wird dann gelesen und andere Texte auch noch rezitiert, aber dieser eben auch. Denn, und das fand ich so spannend und so einen genialen Aha-Effekt, die jüdische Tradition ordnet diesem Vers einerseits die äußere Befreiung, also die äußerliche Befreiung aus dem Sklavendienst, aus der Knechtschaft aus Ägypten zu. Ja, sie waren da, sie wurden rausgeholt, das wird da gefeiert, äußerlich. Aber gleichzeitig, der 2. Kelch steht für die innerliche Befreiung aus der Knechtschaft. Dass das Volk Israel auch innerlich herausgeholt wird aus der Knechtschaft, aus Ägypten, aus dem, was sie irgendwie eingrenzt, einfärcht und unfrei macht. Dafür wird der 2. Kelch getrunken. Und das ist der 2. Teil von diesem Vers. Ich werde euch da herausholen aus der Knechtschaft. Aber nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und verknüpft ist das mit einem Teil aus der Erzählung, auch aus dem Exodus-Buch, aus den Kapiteln 16, 17 und 18. Und das Interessante da ist, gerade in Kapitel 16 und 17, da wird eben erzählt, ja, Volk Israel, Mose hat es herausgeführt, die Plagen waren, deshalb hat er sie gehen, der Pharao sie gehen lassen und dann sind sie in der Wüste und gehen durch das Wasser und, diese Erzählung. Und in 16 fängt es dann an, sie kommen in die Wüste, sie sind da unterwegs und sie stehen da, haben nichts zu essen, nichts zu trinken und was macht das Volk?
Es murrt, so sagt es die Bibel so schön.
Es jammert. Und sagt, oh, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Wären wir doch bloß lieber da geblieben. Da hatten wir wenigstens was zu essen und zu trinken. Uns ging es auch nicht gut. Aber wenigstens hatten wir das. Immerhin. Und jetzt stehen wir hier in der Wüste. Und haben gar nichts. Und jetzt, ah, Mose, was soll das denn? Und im Laufe dieser Kapitel ist das so schön, da sagt, wird Mose dann irgendwann beschrieben, dass er dann mit Gott darüber redet und sagt, es ist nicht mehr weit und die steinigen mich. Wir sitzen hier in der Wüste, du hast uns da rausgeführt aus Ägypten, wir haben die Wunder gesehen, wir waren, ne, haben das alles erlebt. Und die jammern und meckern und motzen über ihre Freiheit. Die jammern, meckern und motzen und steinigen mich fast dafür, dass ich sie da rausgeholt habe, beziehungsweise du sie durch mich, dass wir sie aus Ägypten rausgeholt haben und dass sie jetzt frei sind. Die bringen mich da fast für um. Und das beschreibt diese jüdische Tradition mit diesem zweiten Becher, die Erinnerung an die innerliche Befreiung aus der Knechtschaft. Und es ist bekannt, das hat ein bisschen länger gedauert bei diesem Volk. 40 Jahre lang sind sie durch die Wüste gelaufen. So sagt es die Erzählung. 40 Jahre lang hat es gebraucht, bis sie aus diesem Jammern herausgekommen sind und bis sie innerlich frei geworden sind von dieser Knechtschaft, die ihnen auferlegt wurde. 40 Jahre. Trotz allem, was sie dann da irgendwie erlebt haben. Und in dieser Erzählung, Exodus 16, 17, 18, da kommt dann auch die Erzählung von dem Manna, dass sie eben jammern und sagen, wir haben nichts zu essen. Und dann sagt Gott, doch habt ihr, ich gebe es euch, ich versorge euch damit, mit dem, was ihr braucht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, sondern das, was ihr braucht, das gebe ich euch. Aber diese jüdische Tradition weist halt eben auch darauf hin, das dauert, innerlich da rauszukommen. Innerlich aus diesem Gejammer, aus dieser Knechtschaft herauszukommen, weil eigentlich, es ist doch so schön einfach. Wenn mir jemand anders sagt, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Wenn mir jemand anders sagt, hier hast du dein Essen, ist zwar nicht genug, aber immerhin hast du was. Ja, trinken, Wasser, hol dir da und da. Das ist manchmal ganz schön schön, nicht so frei zu sein. Denn Freiheit bringt eben auch Verantwortung mit. Und Gott hat sein Volk 40 Jahre lang durch die Wüste geschickt, um mit ihnen das einzuüben und zu sagen, ihr seid frei. Und ich begleite euch dabei. Ich mache euch nicht wieder zu Knechten, unterdrück euch jetzt nicht wieder, sondern will euch in die Freiheit führen und mit euch gemeinsam erleben, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, diese Erzählung, die ist unglaublich wertvoll, auch für uns heute. Denn diese Worte, die nach meiner These einen Jünger Jesu auszeichnen, sind auch Zeichen von Freiheit. Zeichen davon, innerlich frei zu sein und innerlich stark zu sein, dass ich nicht immer sage, nö, irgendjemand anders ist schuld, ich war das nicht, nö, habe ich nichts mit zu tun, kann ich nichts für. Sondern dass ich sagen kann, tut mir leid. Und auch die innere Freiheit, dass ich nicht immer der sein muss, der alles kann, alles weiß, alles schafft, sondern auch einfach mal sagen kann, ey, ich brauche jetzt gerade mal Hilfe. Ich kann gerade nicht mehr. Ich schaffe das nicht. Oder ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich brauche mal deine Hilfe. Und auch die innere Freiheit, auf sich selber zu hören, seine eigenen Gefühle auch mal zuzulassen, sie zu akzeptieren und zu sagen, ja stimmt, das hat mich verletzt, Mist, das war doof, schwierig. Und weil diese Sätze ein Zeichen von Freiheit sind, sind sie so schwer. Weil sie ein Zeichen dafür sind, dass wir innerlich frei sind, sind sie so schwer, weil sie eben gleichzeitig auch die Verantwortung mitbringen mit dieser Freiheit. Da ist keiner, der dann irgendwie sagt, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Nein, ich muss selber die Verantwortung dafür übernehmen, was ich sage, was ich tue, wie ich mich verhalte. Oder auch für das, was ich nicht tue. Für das, was ich lasse. Und in der Exodus-Erzählung, da erleben wir nun mal das, dass Gott mit seinem Volk diesen Weg geht in die Freiheit. Und er dauert lange. Der dauert lange, 40 Jahre. Ich hoffe sehr, dass er bei uns hier oder auch bei dir selber nicht so lange gedauert hat oder dauert. 40 Jahre ist eine lange Zeit, vor allem in der Wüste. Aber diese Erzählung zeigt uns, dass Gott uns als Partner haben will und nicht als Knecht. Er will uns nicht irgendwie runtermachen und derjenige sein, der sagt, was du zu tun oder zu lassen hast, sondern er möchte dich zum Partner machen. Und ich glaube, das bedeutet Nachfolge. Von Jesus zu lernen, was es heißt, frei zu sein, in der Freiheit zu leben und auch, was es heißt, diese Verantwortung auf mich zu nehmen, die das mit sich bringt, dafür verantwortlich zu sein, was ich tue oder was ich lasse. Und Jesus ist derjenige, der sagt, komm zu mir, lass uns das miteinander machen. Genau diesen Weg will ich mit dir gehen. Denn Jesus ist auch derjenige, er sagt nicht, ja, alle, die ihr mühsam und beladen seid, kommt her, ich nehme euch das alles ab und dann könnt ihr frei wieder weitergehen. Nein, er sagt, kommt her, gebt es mir, ich will euch erquicken, ich will euch Kraft geben, ich will euch die Energie geben, weiterzugehen, will euch helfen, die Last zu tragen. Er sagt nicht, mein Joch ist das, was ich alleine trage. Nein, er sagt, mein Joch ist leicht, denn ich trage deins mit. Wir machen das zusammen. Er nimmt nicht alles weg. Aber er ist derjenige, der mit uns diesen gemeinsamen Weg geht. Und da habe ich zum Schluss einen Gedanken noch zu. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an diese Steine. Die hatten wir im November schon mal in einem Gottesdienst und da gab es die Möglichkeit, diese Steine zu nehmen und sie vors Kreuz zu legen, abzugeben. Da drin etwas zu sehen und zu sagen, boah, das belastet mich, das ist schwer, das will ich jetzt, will ich abgeben. Und so ganz symbolisch und praktisch das auch zu tun. Jetzt habe ich hier die Steine wieder. Sie sind immer noch da. Und ich glaube, das ist auch so ein Zeichen. Denn im Nachhinein dachte ich, irgendwie habe ich da ein bisschen zu kurz gedacht, beziehungsweise vielleicht in dem Gottesdienst in der Predigt auch zu kurz darüber gesprochen. Denn es ist ja nicht so, dass wenn ich so einen Stein habe, was weiß ich, eine Krankheit, die ich mit mir rumschleppe oder ein Mensch, mit dem ich Probleme habe, mit dem ich einfach nicht gut klarkomme oder sonst irgendwas, dass ich dann diesen Stein nehme, den ablege, auch im Gebet vors Kreuz bringe und dann ist er weg. Sondern meistens habe ich so hinterher gedacht, habe ich die ja irgendwie immer noch oder es kommt zumindest wieder. Ja, wenn ich bete, boah, mein Vorgesetzter bei der Arbeit, der ist so schlimm, ich komme nicht mit dem klar, dann ist der Vorgesetzte am nächsten Tag nicht weg. Der ist ja immer noch da. Und die vielen anderen Sachen, die ich da hinlege, meistens auch. Wenn es um mich selber geht, wenn ich sage, boah, irgendwie, weiß nicht, ich bin so K.O., bin so schlapp oder ach, ich würde gerne mehr Sport machen, was weiß ich. Das ist ja nicht dann am nächsten Tag auf einmal, zack, alles erledigt. Dann wäre Gebet ja etwas anderes. Sondern auch das ist ein Zeichen dafür, Gott und Jesus will uns zum Partner haben. Er möchte mit uns das gemeinsam machen. Und so gibt er mir die Steine dann manchmal auch wieder und sagt, hier, aber ich helfe dir, den zu tragen. Ich helfe dir dabei, damit weiterzugehen. Ich nehme den nicht komplett ab, aber ich trage ihn mit dir. Oder im schlimmsten Fall nimmst du den Stein und ich trage dich inklusive Stein. Wir gehen da zusammen durch. Und ich möchte euch einladen und bitten, es stehen im Foyer stehen wieder so Vasen mit diesen Steinen. Also jetzt nicht mit so großen, sondern mit diesen etwas kleineren. Den habe ich mir nur rausgenommen, weil man ihn so schön sieht. Da stehen so Steine, also Vasen mit so Steinen drin. Auf den Tischen, im Foyer, auf den Stehtischen. Nimm dir doch mal bitte einen davon mit nach Hause. Überleg gleich mal im Gebet und in der Zeit, die wir haben, auch mit Musik im Hintergrund, überleg mal, was sind das denn für Steine, wo ich diese Hilfe brauche? Und vielleicht sind es gerade die Sätze vom Anfang, zu sagen, boah, da muss ich zu irgendjemandem hingehen und sagen, es tut mir leid. Ich kann nichts dran ändern an dem, was passiert ist. Ich kann nichts dran ändern, wie es jetzt ist. Es tut mir einfach leid. Und ich habe die Erfahrung gemacht in Gesprächen, da wirkt das manchmal Wunder. Da habe ich Menschen vor mir sitzen und die klagen mir ihr Leid und sagen, was alles passiert ist, was sie erlebt haben, was ist. Und ich schaue sie einfach nur an. Ich habe damit nichts zu tun. Ich sitze da nur und höre zu und schaue sie an und sage einfach nur, boah, das tut mir leid, dass du das erleben musstest. Und manche Leute haben sofort Tränen in den Augen. Manchmal ist dieser eine Satz schon absoluter Gamechanger für Beziehungen. Nimm so einen Stein mit oder vielleicht auch, wenn du zu einem Menschen im Kopf hast und sagen musst, ey du, das hat mich verletzt, was du da getan hast. Was du da gesagt hast in dem Moment. Das war einfach, hat mich in dem Moment verletzt. Vielleicht ist das so ein Stein, den du mitnehmen willst. Geh gleich mal in dich, hör da drauf, was Gott dir auch sagen möchte und aufs Herz legt und nimm so einen Stein mit nach Hause. Und wichtig, bring ihn nächsten Sonntag wieder mit. Bring ihn nächsten Sonntag wieder mit. Dann geht es nämlich weiter damit, da reden wir noch ein bisschen weiter darüber, was es mit diesem Stein auf sich hat. Nimm ihn mit. Und wenn du willst und dir das irgendwie was hilft, dann mal den an, schreib was drauf, Namen oder so, das wird keiner sehen. Jesus möchte uns helfen, diese Steine zu tragen. Das bedeutet Nachfolge. Und ein Jünger Jesu zeichnet aus, dass er weiß, Jesus hilft mir damit. Und ein Jünger Jesu zeichnet aus, sagen zu können, es tut mir leid. Beziehung so zu leben, wie Paulus es im Epheserbrief vorschlägt. Und sagt, seid freundlich miteinander. Ertragt euch. Seid geduldig miteinander. Aber das geht nur, wenn wir lernen, diese Sätze zu gebrauchen. So schwer sie auch sind. Und miteinander so umzugehen. Gott hat das Volk Israel freigemacht. Hat es zu seinem Partner gemacht und diese Freiheit geführt. Und das dauert. Und auch wir kommen wahrscheinlich immer wieder an Punkte, wo wir sagen, oh nee. Nee, ich will diese Freiheit gar nicht. Diese Verantwortung ist viel zu viel. Aber Nachfolge heißt, diese Verantwortung anzunehmen. Denn nur so können wir hier und jetzt Reich Gottes bauen. Amen.